hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
So, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich am Originalschauplatz. Wir, das bin ich und mir gegenüber sind Professor Dr. Konrad Elmshäuser, Leiter des Staatsarchivs Bremen. Hallo.
Hallo.
Herr Elmshäuser, Sie sind doch, gehen doch hier wahrscheinlich ein und aus. Weil das ist zwar kein Staatsarchiv, aber ein kleines Archiv für sich ist der Kaiser Friedrich ja auch. Ne?
Also ein und aus wäre übertrieben, aber ich war schon ganz oft hier. Jedes Mal finde ich es toll und eben, ich bin ein bisschen früher gekommen und war fast alleine. Dachte ich, was für ein toller Ort. Ja, was für ein unglaublich altbremisch toller Ort.
Es liegt ja auch an den Fotos, ne, die ja nicht geordnet sind. Das macht vielleicht auch den Charme auf, dass alles möglich Bremische hier an den Wänden hängt. Ne?
Ja, aber auch die Menschen, die hier stehen und sitzen.
Das stimmt.
Die sind in ihrer Art altbremisch. Ja. Und auch dieser gepflegte Stammtisch, also der höfliche Umgangston, ja, die Verbindlichkeit trotz allem. Das ist nicht Brasserie, das ist nicht Kneipe. Ja, das ist wirklich Gasthaus. Auf eine ganz gute Art was Eigenständiges.
Das stimmt, ein Gasthaus. Aber Touristen sind ja auch häufig hier. Das ist, glaube ich, sozusagen die Mischung, ne? Ja. Ich habe gedacht, es gibt ja viele Themen zu besprechen. Einmal geht es um das Staatsarchiv. Sie sind auch das erste Mal unser Gast. Ne? Manche sind ja schon häufiger da gewesen. Das möchte ich mich doch vorher entschuldigen, dass Sie jetzt erst unser Gast sind. Aber es geht auch um Politik und zwar um aktuelle Politik. Denn Sie haben sich als Leiter des Staatsarchivs auch zu einem der Themen in Bremen geäußert, die aktuell sind, nämlich zu der geplanten Umgestaltung des Domshofs. Um es kurz zu machen, Sie sind dagegen, jedenfalls gegen die Düne.
Ich bin gegen die Düne und die Düne in der jetzigen Form, ganz genau.
Warum eigentlich?
Also weil sie den Platz tatsächlich zerstört. Ja, also sie ist mehr als nur ein Addendum, irgendeine schöne Beigabe, wo man sagen kann, ist doch nur eine Tribüne. Sondern sie greift in die Kubatur ein, sie greift in die Wegbeziehungen ein, sie greift in die Sichtbeziehungen ein und sie ist obendrein von hinten auch noch protestlich. Das kann natürlich keiner wissen, weil so gut wie keiner gesehen hat, wie das aussehen wird. Aus gutem Grund gibt es da keine Visualisierung. Wir werden von den Wallanlagen kommend vor eine Wand geleitet.
Vielleicht macht man die schön und bepflanzt sie.
Die wird eher bespräht und bepinkelt. Das ist ein Bremer Stil.
Sie haben einen offenen Brief geschrieben, zusammen mit dem Leiter des Focke-Museums und nicht mit Herrn Skalecki. Wer war denn der Dritte?
Nein, mit Frau Halle,
Landesarchäologie,
und Jan Werke, Stadtgeschichte im Focke-Museum.
Genau. Und da haben Sie ist formuliert, dass der Domshof ungeschmälert auf uns gekommen ist, muss angesichts der Raumnot als ein Wunder bezeichnet werden. So poetisch haben Sie das formuliert. Das stimmt natürlich. Ich habe nur so gedacht, wenn man so an Sachen herangeht, dann passiert natürlich gar nichts. Ne? Also dann bleibt alles, das ist so, dieses Bewahrende kann auch was Negatives sein, weil ich finde schon gut, wenn mit dem Platz was passieren würde.
Also entschiedener Einspruch, denn so ist es nicht.
Ja.
Es gab einen Wettbewerb und ich habe in dem offenen Brief auch ausdrücklich allen behördlich und freiberuflich an dem ganzen Verfahren Beteiligten gedankt für ihre Arbeit, ihr Engagement.
Stimmt.
Es gab einen Wettbewerb mit 7 prämierten Entwürfen und davon waren eigentlich alle außer einem Teilelement toll. Ja, also das heißt, man kann unheimlich viel machen. Ja.
Aber toll ist ja nicht am Auge des Betrachters.
Natürlich,
ich finde das zum Beispiel, natürlich, ich habe die Wand nicht gesehen, aber ich finde diese Erhebung großartig.
Ja, natürlich, also weil sie erstmal wie so eine Art Halfpipe da steht oder wie eine Tribüne oder wie sonst was.
Wie eine Düne.
Sie wirkt ja auch nicht unorganisch. Ja.
Nee.
Das ist gar keine Frage. Aber sie ist ein Eyecatcher, der eben eine Schmuckseite und eine sehr hässliche Seite hat. Und das hat der Platz nicht verdient. Und alle anderen Entwürfe sind mit der Aufgabe, wir möchten gerne, dass man in eine Fahrradtiefgarage runtergehen kann, sehr viel besser umgegangen, indem sie nicht die kaschiert haben. Also die Düne ist ja nicht deswegen da, weil die uns eine Düne verschaffen wollen, sondern die Düne ist da, weil sie keine bessere Idee hatten, wie sie den Eingang und einen Aufzug zu dieser Tiefgarage kaschieren.
So?
Ja, das ist gewiss so. Das ist auch zugegeben worden.
Ah, ja, okay.
Und andere haben einfach ehrlich gesagt, dann musste ein kleines Aufzuggebäude stehen. Oder haben gesagt, es gibt eine Rampe.
Das ist aber auch nicht schön.
Die sagen, natürlich. Ja. Wir haben ja den Domshof vor 5 Jahren lange geprüft, also den Bunker, als Magazin für das Staatsarchiv. Und der Knackpunkt war, wir bekamen städtebaulich nicht hin, wie man einen Zugang und einen Aufzug baut, bei dem wir dann täglich rein und raus können und der trotzdem nicht als Stehimweg oder als verhässliche Richtung des Domshofs da steht. Das ist tatsächlich eine wirklich knifflige Aufgabe.
Ich also, wie gesagt, ich verstehe, dass man diesen Entwurf nicht mag. Das, wie gesagt, ist halt auch Geschmackssache. Ich verstehe auch die Händler, obwohl ich auch da die Argumentation schwierig ist, finde, weil die Stadtplanung ist nicht dazu da, Händlern zu ermöglichen, dass man ihr Schaufenster von sehr weit zieht. Also das, da finde ich, ich verstehe die Argumentation. Ich teile sie als jemand, der nicht diesen Laden hat, aber so nicht. Aber ich denke immer, wir enden wieder in der Mutlosigkeit, in der wir schon immer feststecken, wenn man nicht auch mal was Außergewöhnliches macht. Mhm. Das Universum wäre in der Innenstadt wahrscheinlich nie zustande gekommen und jetzt ist es auf Postkarten. Ja.
Also das Problem ist hier wirklich, dass man in
so ein bisschen
Verfahren
verstehen
Fehler
Sie das, oder?
Nein, ich verstehe es vollkommen. Mhm. Ich bin auch bei Ihnen. Mhm. Ja. Und ich würde es ganz schlimm finden, ja, wenn jetzt am Domshof gar nichts gemacht wird, weil das Ding so verkackt wurde.
Oder nur bewahren.
Man muss was verändern, man muss was beifügen dürfen. Ja, es muss auch was Modernes herkönnen. Ja. Aber man hat hier leider durch einen Wettbewerb und die Prämierung eines Siegers sich jeden Ausweg verbaut. Mhm. Und deswegen meinen jetzt die Verantwortlichen, das auch unbedingt durchziehen zu müssen, gegen jeden Einspruch. Dabei ist in dem Wettbewerb, wer das anschaut, da wo es präsentiert ist oder in dem Booklet, ja, der wird unglaublich viele tolle Ideen sehen. Ich würde mich auch freuen, wenn auf dem Domshof oben dieser Genusspavillon steht oder die anderen Kiosk- und Einrichtungsideen, die die anderen Häuser hatten. Mhm. Im zweitplatzierten Entwurf ist auch eine richtig wunderschöne ein grünes Band über den Domshof aus Bäumen, ja, was ich mir auch toll vorstellen kann. Wenn die Laub haben, kann ich auch einen Dom nicht mehr sehen.
Aber dann ist ja sozusagen der, dass er, dann ist er nicht, kommt er nicht mehr auf, ungeschmälert auf uns, wenn da eine Baumreihe ist.
Doch, ne? Ungeschmälert auf uns bezieht sich auf die Kubatur des und die Größe des Platzes. Ja. Und die muss auch erlebt werden. Und die wird nicht zerstört durch eine Baumreihe. Die wird aber beeinträchtigt, schon vor Jahren, durch sowas wie das Alex.
Das wollte ich mir jetzt fragen, ob Sie die auch schon gegen das Alex gewehrt haben.
Natürlich, erster Sündenfall. Vor allen Dingen, weil man so dumm war, dieses Gebäude auf die Rampe, den einzigen Zufahrtsweg zu der Tiefgarage zu stellen. Bei der Prüfung für die klimatische Eignung des Domshofbunkers mussten wir immer durch die Küche vom Alex.
Ja, verstehe. Das ist irre. Aber ich denke beim Alex, das habe ich nämlich schon gedacht, dass Sie wahrscheinlich auch gegen das Alex nicht begrüßt haben. Aber ich denke, als ich das erstmal nach Bremen gekommen bin, da gab es das, glaube ich, schon, da habe ich gedacht, Mensch, das ist ja ein Ding, dass die sich trauen, hier so ein Glashaus hinzusetzen, weil das ist schon war damals jedenfalls was Modernes, wo man sich vorstellen konnte, dass das halt vorher da nie war.
Nein, da habe ich auch meinen Frieden mit. Ich habe eben noch beim Weg hierher gedacht, okay, du bist jetzt ein Viertel vom Platz, das ist jetzt bebaut, aber dadurch, dass es ja ein bisschen Palast der Winde ist mit diesem hohen Dach, ist es auch kein Gebäude in dem Sinn. Ja, es ist eine Glas- und sonst wie Struktur, die den Platz
das
jetzt
macht
nicht...
Das macht es so leicht.
Es macht es leicht, ganz genau.
Auch, ja.
Und die Visualisierung von der Düne ist insofern tückisch, die wird immer von oben gezeigt, als wäre das neben dem Alex. Das liegt aber vorm Alex.
Ah ja, ich dachte auch...
Und dadurch wird der Platz, ich habe es eben nochmal genau angeschaut, um mindestens ein Drittel kleiner. Ja. Und das ist für alles, denken Sie an Demonstrationen, an den Weihnachtsmarkt, bei der Bürgerversammlung hat auch der Vertreter der Schausteller gesagt, ja, das wird eine massive Beeinträchtigung für uns bei all diesen Dingen. Ja.
Aber der Weihnachtsmarkt, der nimmt ja nun wirklich nur vorne einen Raum ein. Da denke ich immer an die Bürger.
Nein, aber die müssen dann auch noch Freiraum haben für den normalen Wochenmarkt. Die müssen Freiraum haben für
Wagen abzustellen.
Der
allerdings auch nicht mehr das ist, was er mal war. Jedenfalls
natürlich.
Nur noch samstags. Montags ist das ein ganz kleiner Haufen. Das
wie
ist
für
gar
eine Kleinstadt.
Ja, das ist gar kein richtiger, das tut einem übrigens auch leid. Da müsste man eventuell auch was unternehmen, dass der überhaupt von montags bis samstags durchgezogen wird. Ne? Da gab es ja auch schon Überlegungen, so Viktualienmarkt-mäßig. Alles,
ja
was
auch,
man wieder
beräumen
kann.
Da ist ja auch die
kann.
Messe dran, ja, und da sind auch die Verantwortlichen dran. Es ist halt nicht ganz einfach, aber ich weiß noch, als Peter Schneider angefangen hat, darüber nachzudenken vor 5 Jahren, hat er sich bei uns informiert, was ist mit der Geschichte des Platzes? Es gibt ein tolles Buch des Staatsarchivs dazu. Haben wir sofort hingeschickt. In dem Wettbewerb jetzt hat sich keiner Gedanken gemacht über die Herkunft und Geschichte dieses Platzes.
Nee. Ja, null. Na, das vermuten wir, ne? Vielleicht hat man sich im Internet gegeben. Okay, Sie wissen es. Jedenfalls alles, was man auch wieder beräumen könnte, wäre ja auch unproblematisch. Ne? Ich meine, so eine Düne wird man auch wieder abbauen können, aber man kann natürlich nicht ernsthaft viel Geld in die Hand nehmen und irgendwann sowas wieder den Boden gleich zu machen. Aber solche Buden für die Markthändler, das ginge natürlich. Das wäre irgendwie gar kein Problem. Dann habe ich gedacht, aber so ähnlich denke ich oft bei der Bürgerweide. Ist ja auch so ein Kreuz. Ne?
Ja.
Weil das ist eigentlich viel zu schade für einen Parkplatz, das wissen auch alle. Aber ich habe nichts gegen Schaustelle, ich habe nichts gegen den Freimarkt. Aber auch da ist es würde ich mal sagen, ein großer Platz, der natürlich die Stadthalle voll ihre Wirkung entfalten lässt. Nichtsdestotrotz auch problematisch, im Innenstadtbereich so einen großen Platz so liegen zu lassen.
Ja, aber das hat nun jede Großstadt, ja, die ein großes Volksfest hat. Ja, also weil das muss ja halbwegs stadtnah sein. Das ist in München nicht viel anders. Mit dem Hamburger Dom ist es auch nicht so viel anders. Es ist natürlich jetzt ganz nah,
das ist aber besonders zentral, ja, ne, weil es auch
umgekehrt
am Bahnhof
ist. Es ist einfach so, es ist die Verbindung. Und auch das ist ja auf uns gekommen aus der bremischen Geschichte. Ja, die Bürgerweide ist die Verbindung vom Hirtentor Steinweg und jetzt Bahnhof ins Blockland, ins Freie. Ja, also das ist das Gebiet, ja, das die Bürger sich schon ganz früh ausbedungen haben als jetzt grüne Lunge, aber damals Weidefläche. Weide. Ja.
Also das heißt, das sollte eigentlich auch unangetastet bleiben.
Nein, das ist ja tausendfach verkleinert worden. Der Bürgerpark ist abgegangen, der Stadtwald ist abgegangen, der Bahnhof ist abgegangen.
Nee, aber ich meine, das sollte jetzt so bleiben.
Aber so wie es jetzt ist, ist es ja auch, glaube ich, das ist so auch die Diskussion, für ein großes Volksfest ist das jetzt auch schon die Mindestfläche, die die brauchen.
Ja, da wurde ja mal überlegt, ob die hinter dem Bahnhof ziehen können auf so eine Ersatzfläche. Die Schaustelle wollen das natürlich auf gar keinen Fall. Ne? Es ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, ne? Der Freimarkt mit Millionen von Besuchern und so weiter. Ah ja, gut. Ich habe nämlich überlegt, welche großen Plätze gibt es noch, wo man irgendwie denkt, das ist ja kurios in der Stadt, die ja auch eine wirklich gut funktionierende Wirtschaft hat, so ein Dings am Bahnhof so liegen zu lassen. Ne? Wie geht's jetzt weiter? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das noch verwirklichen kann. Glauben Sie, dass das doch durchgeboxt wird? Weil geht schon, ne?
Geht schon, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Durchboxen ginge, glauben Sie auch nicht?
Nein.
Das heißt, da müsste man nochmal von vorne anfangen.
Das ist jetzt die Frage, das ist auch eine wettbewerbsrechtliche Frage. Mhm. Ja, da kann ich nun gar keine Antwort drauf geben. Ohne jeden Zweifel ist das jetzt nicht ganz einfach.
Vor allen Dingen ist es, wenn es wirklich so ist, dass man die historischen Entwicklungen nicht betrachtet hat, das würde ich schon denken, das ist merkwürdig. Ne? Ich dachte, das gehört eigentlich dazu.
Hätte ich auch gedacht.
Also ich habe überhaupt keine Ahnung, ich würde es jetzt mal sagen. Gut, dann werden wir das weiter beobachten, Sie und ich. Haben Sie eigentlich Reaktionen auf diesen Brief gekommen? Aus der Bevölkerung ja wahrscheinlich schon, weil viele sind ja dagegen. Gab es also auch kritische Stimmen?
Nein, eigentlich nicht. Also wir hatten danach Tag der offenen Tür im Staatsarchiv, da habe ich ganz viel positive Stimmen gehört. Gut, zu uns kommen die geschichtsminded sind.
Ja,
die nehmen dann auch so eine Argumentation auf. Ich habe aber umgekehrt nur ganz, ganz wenige wirklich positive Stimmen zur Düne gehört. Vielleicht reden die auch nicht mit mir.
Ich habe auch eine positive Stimme zur Düne. Ja. Das ist auch, ich habe auch noch gedacht, der offene Brief ist in seiner Wortwahl schon relativ ungewöhnlich, ne? Finde ich, weil sie diesen ganzen Wettbewerb ja schon arg kritisieren, dass sie sich soweit, also ich finde das ja gut, ne? Aber es ist ja ungewöhnlich, dass sich drei verschiedene Institutionen zusammentun, und das ist schon eine politische Äußerung, oder?
Natürlich, ja.
Haben Sie da ein bisschen gezuckt oder gezögert?
Nein.
Weil eigentlich halten Sie sich ja
also
alle sehr zurück.
Wir halten uns sehr zurück, aus gutem Grund. Ja, und also es war auch mein erster offener Brief. Ja, vielleicht kann es auch mein einziger sein. Danke.
Beim Alex gab es also
keinen. Weil wir sind ja keine Kampagnenmacher und wollen das auch nicht sein. Ja. Aber an der Stelle haben wir das Gefühl gehabt, hier droht eine Verletzung von etwas, das uns allen lieb und teuer ist. Und unsere Einrichtungen haben schon eine gewisse Verantwortung und auch Aufgabe, da nicht nur im Nachgang zu sagen, wie es besser gewesen wäre, sondern auch in dem Moment, wo man meint, man kann jetzt noch was bewegen, uns in die Debatte reinzubringen. Ja. Mehr ist es auch nicht. Und wie gesagt, dem eigentlichen Wettbewerb haben wir sehr gedankt, weil für Veränderung und Verbesserung bin ich persönlich sehr.
Es muss auch sein. Die Stadt würde ja auch gar nicht so aussehen, wie sie aussähe.
Natürlich.
Jetzt mal vom Zweiten Weltkrieg ungeachtet, wenn nicht Veränderung möglich wäre. Ne?
Logisch.
Denken Sie sich nur an das Bürgerschaftsgebäude, wenn man das wirklich original wieder aufgebaut hätte. Wollen wir zum anderen Thema kommen. Und zwar haben Sie ja auch eine eigene Baustelle, und zwar das Archiv. Das Archiv soll neu gebaut werden. Im Frühjahr habe ich gelesen, bei uns ist Baubeginn. Das Frühjahr ist jetzt. Hat gerade angefangen.
Ja.
Wird das denn gehalten?
Nein, natürlich nicht. Seit einer Woche ist die Vegetationsperiode da. Und jeder, der auch nur einmal eine Säge in Bremen in die Hand genommen hat, weiß genau, ab dem 1. März darf man keine Bäume mehr fällen.
Ja.
Und da wir zunächst mal die Grünanlage regeln müssen, weil wir können nicht bauen, bevor der Imre-Notsch-Weg nicht gesichert ist, also die Radverbindung dort und die Fußverbindungen, sind wir an die Vegetationsperiode gebunden. Also es ist nur, nicht nur so, dass es jetzt nicht losgeht, es kann auch vor dem Herbst nicht losgehen, weil dann
so
wird die Baustelle
eine enorme Verzögerung.
So eine enorme Verzögerung. Das ist ziemlich schlimm. Das hat nämlich Folgen, ja, über die ich nicht glücklich bin. Das hat Kostenfolgen, das hat Planungsfolgen, ja, das hat auch insofern politische Folgen, als eigentlich die Situation immer schlechter wird, ja, und wir nicht die rosigen Zeiten entgegengehen.
Finanziell meinen Sie?
Finanziell, oder? Ja. Und deswegen bin ich darüber nicht glücklich. Aber es ist eben so, dass ich nicht sagen könnte, wo jetzt schuldhaft der Prozess verlangsamt wurde. Er war von Anfang an unglaublich ehrgeizig.
Ja.
Also er war auch so ehrgeizig, dass alle gesagt haben, ihr spinnt ja, das geht doch nie. Ja. Hintergrund ist, 2019 habe ich eine Machbarkeitsstudie machen lassen für einen Magazinneubau hinter dem Staatsarchiv. Auf der Basis dieser Machbarkeitsstudie und der da dargelegten Zahlen zu Kosten und Volumen habe ich mich an einem Bundeswettbewerb beteiligt, nationale Projekte des Städtebaus, gewonnen, Zuschlag bekommen. Hälfte des Neubaus zahlt der Bund. Unter der Bedingung, dass der Neubau, das war 22 Zuschlag, in 3 Jahren fertig ist, also bis Ende 25 erstellt.
Das wird ja nichts mehr, ne?
Das wird nichts mehr.
Das heißt, damit ist das Geld weg oder kann man dann nochmal, kann man nochmal
also
auf die Tränendrüse drücken?
Wir müssen jetzt eben in dem Prozess diese Bundesmittel und werden die auch retten. Ja, das ist gar keine Frage. Ja, und dann eine Streckung bekommen.
Die Frage ist nur, ob der Teil dann noch so viel Prozent erfüllt, wie er jetzt erfüllen
wird. Wird er nicht, natürlich. Ja. Ja, denn also wir haben doppeltes Pech gehabt. Ja, also wir hatten in der Zeit zwischen Machbarkeitsstudie und jetzt den Ukraine, also erstmal Corona, dann den Ukraine-Krieg, daraus folgend eine massive Inflation und eine raketenhochgehende Baukostensteigerung. Mhm. Ja. Das heißt, die Machbarkeitsstudie 2019 mit den damit zugrunde gelegten Zahlen ist dadurch schon mal Makulatur. Erschwerend und viel schlimmer kommt hinzu. Wir haben damals gesagt, wir wollen das günstigste Magazingebäude bauen, das geht. Und das heißt Hochbau. Das heißt nicht in der Erde rumwühlen und Tiefbau machen, sondern ebenerdig Platte gießen und dann ein Magazingebäude drauf. Und dann in der Zeit, als wir das umgesetzt hatten, war der Baubeginn Evorial mit dem sogenannten Hochhaus an den Wallanlagen, mit mindestens einer Bürgerinitiative, großem Sturmlauf, kein Hochhaus im Viertel. Und die haben sich danach natürlich sofort auf uns eingeschossen. Und die Folge war, es gibt einen Bebauungsplan und der sagt, dort darf nur 12 Meter hoch bebaut werden. Fragen Sie mich jetzt nicht, warum ein Investor 3-mal so hoch bauen darf. Jedenfalls wurde uns aufgesemmelt, ihr müsst den einbehalten. Und wir hatten eigentlich geplant, den Bebauungsplan moderat zu durchstoßen, 15, 16 Meter hoch zu bauen statt 12 Meter. Jetzt müssen wir ihn einhalten. Das heißt, das, was wir oft über der Erde nicht bauen dürfen, muss unter jetzt unter Erde. Der Erde.
Das heißt,
also wir haben gestern die finalen Planungen bekommen, also die finalen Unterlagen. Planungsprozess ist komplett abgeschlossen. Wir werden jetzt das, was wir in den 3 oberirdischen Stockwerken haben, die gleiche Volumenmenge an Baumasse unterirdisch nochmal darstellen.
Wie viel teurer wird das? Wie viel Millionen?
Also wir sind bei den ursprünglichen Planungen von 8,5 Millionen ausgegangen und sind jetzt bei 12,5 Millionen für das Gebäude.
Mit den aktuellen Baukosten.
Was noch wirklich keine Explosion ist, sondern wirklich, wir haben auch viel abgespeckt und Ideen überhaupt nicht gecancelt, die wir hatten. Ja. Es kommt nochmal ungefähr eine Dreiviertelmillion dazu, weil wir müssen ja einen Altbau und einen Neubau verbinden und dadurch wird im Altbau ganz vieles geändert. Also wir müssen unsere komplette Feuermeldeanlage crashen. Wir müssen die ganze Sicherheitstechnik crashen. Wir müssen die ganze Heizung rausreißen und eine neue Heizanlage reinkriegen. Und diese Kosten kommen nochmal dazu. Ja. Und aber im letzten Jahr zum Beispiel von der ersten Kostenplanung bis jetzt haben wir so gut wie keine Steigerung mehr gehabt. Also weil wir alles, was dann an oder fast alles, was dann noch an inflationsbedingten Steigerungen reinkam, durch Einsparungen im Projekt.
Ja, obwohl das auch ein bisschen schade ist. Ne?
Das ist total schade, weil gerade die tollen Sachen macht man nicht.
Natürlich, ja.
Das ist ganz bitter. Und wir werden jetzt ausstattungsmäßig, das wird ein Gebäude, finde ich, in Ordnung. Ja, mit Blankbetonwänden, kein Fußboden, einen Zwischenfußboden, aber kein Belag, sondern geschliffener Beton und ein bisschen Farbe drauf. Mhm. Ja. Alles ganz frugal. Mhm. Umgekehrt wird es aber auch ein sehr ehrliches Gebäude. Ja, und es wird auch energetisch ein wirklich hochwertiger Bau werden. Ja. Und was uns nochmal dann in der, um auf den Zeitverzug zurückzukommen, was uns wirklich viel Zeit gekostet hat. Die Architekten hatten in dem prämierten Entwurf ein ganz tolles Gebäude vorgesehen, ebenerdig, 3 Stockwerke hoch, ein Kellergeschoss und dann unter dem Keller ein großer Technikraum, in dem für die Geothermie die großen Wasserumwälzanlagen sind, weil das Gebäude geothermisch betrieben werden soll und Photovoltaik. Das ist als riesiges Baurisiko erkannt worden in der Feinplanung und die Planer haben gesagt, macht das auf keinen Fall. Und es säuft am Ende die Baugrube ab. Ja, wir hängen dann da und es gibt Mehrkosten ohne Ende. Wir müssen damit in die Kellerebene. Und das ist doof, weil für die Philosophie vom Gebäude damit der Technikraum ganz andere Stelle gelegt wurde und alle Anschlüsse dann sehr viel komplizierter dahin müssen. Und das ging uns dann ein Stück weit an Nutzfläche verloren. Und das Gebäude musste in eine andere Richtung verlängert werden. Aber da wir auf der einen Seite diese Allee haben, haben wir einen Renotschweg, auf der anderen Seite haben wir Nachbarn, dann haben wir unseren Altbau, konnten wir nur in die Grünanlage wachsen und das nur in einem sehr moderaten Maß. Ja.
Es war was natürlich auch seine Berechtigung
was hat. Alles hat seine Berechtigung. Ja, ja. Auch am Ende, dass mittendrin festgestellt wurde durch den Baumschützer, dass es eine Eibe gibt, die unglaublich alt sei. Und deswegen mussten wir den ganzen Bau um 5 Meter zurücknehmen, auf der ganzen Länge. Und das in einer Phase, wo alle Rollregalanlagen berechnet waren, auf den Karton genau.
Und bestellt?
Nein, aber die, für die Planer.
Ja. Ja, klar.
Und dann weiß man, warum man plötzlich ein Vierteljahr hinterm Zeitplan ist.
Ja, verstehe. Ja. Wie ist das denn eigentlich, wenn man sagen würde, ja wieso, dann begnügen Sie sich doch mit 3 Stockwerken weniger und bringen Sie es da unter. Bis jetzt haben Sie ja gar nichts.
Also wir haben
Sie haben was, aber Sie haben es in der ganzen Stadt verteilt.
Klar. Ne? Wir wollen mit diesem Gebäude das Thema Papierzuwachs im Staatsarchiv nach Möglichkeit final lösen.
Das heißt, alles andere wird digitalisiert?
Alles andere wird digital kommen. Ja, also die Verwaltung, die jetzt noch Papier an uns abliefert, hat ja die elektronische Akte eingeführt und es wird irgendwann gar keine Papierüberlieferung mehr geben.
Das heißt, das reicht dann eigentlich
und,
für
und
immer.
Das muss reichen für, und soll reichen für immer.
Und sowas.
Natürlich, es wird eine Menge Dinge geben, die man auch danach noch hat. Aber wir wollten jetzt das, was wir haben aus den letzten 40 Jahren, wollten wir noch einmal verdoppeln. Ja, also das ist ungefähr das Verhältnis. Ja.
Auf jeden Fall kann man nicht sagen, dass man dann in 20 oder in 50 Jahren noch mal ein paar Stockwerke mehr braucht. Das ist dann tatsächlich ausreichend.
Und natürlich hatten wir in der ersten Planung ins Pflichtenheft reingeschrieben, Gebäude aufstockbar. Also weil das immer klug ist. Du weißt ja nie, was passiert und was kommt. Das ist eine der Sachen, die aus den Kostengründen jetzt gestrichen wurde. Ja. Weil wenn du ein Gebäude von vornherein aufstockbar baust, dann musst du sehr viel mehr Stahl, Beton und alles Mögliche reinbauen. Und das ist ein Kostenfaktor. Ja. Im Verhältnis ist total schade. Im Verhältnis ist es keine Unsumme. Aber wenn du da stehst und es muss raus, und so viel 1.000 Euro oder 100.000. Ja. Ja, irgendwo muss man tot sterben.
Ja. Auf jeden Fall ist das bitter. Es könnte auch noch ganz in die Hose gehen, ne? Oder?
Es könnte dann ganz in der Hose gehen,
wenn die Kosten weiter explodieren.
Nein, wenn der Senat die Kosten nicht zur Verfügung stellt.
Genau, sage ich ja, weil er jetzt solche Haushaltsstellen
hat. Weil er jetzt natürlich, und das ist aktuell eigentlich meine größte Sorge. Ja,
aber
dass
Sie
jetzt
kriegen doch bestimmt Signale, oder? Oder Sie antichambrieren doch wahrscheinlich hoffentlich da, wo Sie antichambrieren
vielleicht
haben.
Vielleicht fehlt mir das Sensorium für die Signale. Ich habe sie nicht gehört.
Ich habe auch keine Signale gehört. Aber das wäre schon ein Ding, ne? Nein, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
Es ist insofern ganz schwer vorstellbar, als wir einen Bundeswettbewerb gewonnen haben, wir
Gott, wie peinlich
Bundesmittel
das wäre.
Bekommen,
ja, die zurückzugeben.
Wir einen Mäzen hatten, der uns die sämtliche Planungskosten bezahlt hat.
Mhm.
Ja, also wir haben jetzt über 500.000 in die Planungskosten eingesteckt, privates Geld.
Mhm. Was macht der eigentlich dazu?
Der freut sich, dass es weitergeht.
Ah, ja.
Und deswegen ist
nicht ungehalten,
ist es,
oder?
Nein, überhaupt nicht.
Das ist toll,
weil es nicht im Bereich des Vorstellbaren liegt, dass man das nicht
macht. Wie ich meine, durch die vielen Umplanungen, dass der da irgendwie...
Das ist eben so.
Das kann ja auch keiner.
Ja, also es ist effektiv so, dass wir jetzt wirklich jetzt nicht nur Corona-Ukraine-Krieg, Inflation, sondern auch durch diese objektiven schwierigen Gegebenheiten. Und also ich bin auch im Ende, wenn es klappt, stolz drauf, dass wir das so in diese komplizierte Lage reingeschraubt haben. Das ist auch der Grund für die Bundesförderung. Mhm. Weil wir gesagt haben, es ist mega schwierig und wir wollen zeigen, es geht. Mhm. Ja, und ich bin vor 4-5 Wochen angerufen worden vom Bundesbauministerium. Die Deutsche Nationalbibliothek in Leipzig, die baut jetzt auch einen Erweiterungsbau. Viel größer als wir, ist schon ihr fünfter Bau. Aber denen wurde empfohlen, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Und dann haben wir eine Videokonferenz gemacht. Und dann habe ich denen von der Bürgerbeteiligung erzählt und von den energetischen Dingen, die wir jetzt machen.
Ja,
Baumaterialien und so weiter. Und es war ein ganz tolles Gespräch, wo ich danach gedacht habe, wir mit unserem kleinen Gebäude sind jetzt doch jemand, der ganz große.
Ja, es ist wie so Hidden Championship, ne? Und das ist die Bremer also gar nicht wissen oder die Politik hoffentlich auch
weiß. Und deswegen stelle ich mir nicht vor, dass das nicht klappt.
Ah, ja. Nee, wollen wir jetzt gar nicht weiter drüber reden. Sie sind ja als Archivar sozusagen auch jemand, der die aktuelle Politik beobachten muss, mindestens begleiten und beobachten muss, um quasi jetzt schon digitale Aktenordner anzulegen für die großen Themen. Etwas überspitzt formuliert. Also Sie müssen ein politischer Mensch sein, würde ich mal sagen. Weil wenn Sie jetzt virtuell schon mal Aktenordner anlegen sollten, was würden Sie denn da im Jahr 2024, 2025, was wäre denn so Aktenordnern, die Sie
hätten? Also die Wahrheit ist, sowas machen wir nicht. Ja.
Nee.
Nein, also wir leben wirklich so, wie wir alle im Hier und Jetzt. Und also es ist strukturell, wäre es auch ganz unsinnig. Ja. Weil wir übernehmen ja dann Schriftgut und Unterlagen, wenn sie für die eigentlichen Zwecke nicht mehr gebraucht werden. Und docken auch nicht vorausschauend an Ideen oder Entwicklungen an.
Nee, offiziell nicht, aber inoffiziell werden Sie ja so ein Gespür dafür haben. Ne?
Inoffiziell hat man schon ein Gespür dafür.
Ist ja nicht alles gleich wichtig. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Folgen oder jetzt der Finanzgipfel und das, was dabei rausgekommen ist, dass man ähnlich wie beim Schulfrieden eine Art von Finanzfrieden für Klimaprojekte geschlossen hat, also mehr Schuld macht, als die CDU eigentlich vorher wollte. Solche Sachen weiß man schon, dass die irgendwann im Archiv eine Rolle spielen werden, oder?
Ja, aber umgekehrt wissen wir auch, das ist ziemlich alltagslastig und ziemlich etwas, was alle paar Jahre wiederkehrt.
Ja.
Und dann natürlich immer als dramatisch erscheint.
Ja.
Wir machen sowas wirklich ganz selten. Also es ist eher so, wenn es mal Dinge gibt, wo man merkt, okay, also hier wird jetzt was politisch verhandelt, was ungewöhnlich ist zumindest. Ja. Ich weiß noch, als es den Untersuchungsausschuss gab wegen Kevin, also wegen dem kleinen Jungen, der zu Tode gekommen ist, wegen einem Systemversagen, Betreuungsbereich, da haben wir spontan die Hand auf die Unterlagen vom Untersuchungsausschuss vorausschauen.
Ach, sowas macht man dann doch.
Ja, das haben wir, da haben wir
also
sofort versucht,
das zu bekommen. Also da sind Sie
doch im
Hier und Jetzt.
Ah, ja. Da ist man im Hier und Jetzt, weil das systemsprengend ist, in unserer Hinsicht, im Untersuchungsausschuss. Denn normalerweise übernehmen wir aus den Behörden das Schriftgut, so wie es ist, 1:1. Ja, also wir sortieren zwar aus, doch 90% in die Tonne.
Ja,
das ist unsere eigentliche Aufgabe. Wegwerfen, nicht aufheben. Also, Messi ist bei uns falsch im Haus. Wir sind echt Putzleute.
Ja. Und, muss man auch Mut für haben. Ne?
Und wie?
Und,
natürlich.
Kann ich mir vorstellen,
Und bei den Untersuchungsausschüssen werden aber aus allen Behörden die Akten zusammengeführt.
Mhm.
Zu einem Thema relevant. Ja. Und insofern entsteht in dem Moment dort eine Überlieferung oder eine Parallelüberlieferung, die sich aus allen Beteiligten speist und zu diesem einen Thema unglaublich gut aussagereicht.
Ah, ja. Das heißt, bei allen Untersuchungsausschüssen legen Sie im Prinzip.
Also wir haben die dann mal alle durchgeguckt, alle, die es bisher gegeben hat im Land Bremen und grüner Haken, roter Haken.
Ah, ja.
Kann weg und nicht.
Welche Untersuchungsausschüsse?
Im Einzelnen weiß ich es jetzt nicht mehr. Ja. Also Dinge, die Leute unglaublich beschäftigt haben, was weiß ich. Die Schwarzwaldklinik, also Gala, ist aus heute mit 30 Jahren Abstand ein ganz normaler Korruptionsfall. Ja, und nichts sonst.
Ganz normaler Korruptionsfall.
Wo du ganz wenig draus lernen kannst, ob das Menschen schlecht sind.
Das, was man ja schon irgendwie
Aber sowas wie eben der Fall mit dem armen Jungen, Das sagt viel mehr
das
in seinen Strukturen dann.
Ja, ja, vor allem, darüber, weil da ging es ja auch
wie
um
Gemeinwesen gebaut ist, wo es bricht und wo wirklich dann Entwicklungen aus dem Ruder laufen.
Ja. War das denn das Letzte, wo Sie gleich die Hand draufgelegt haben, was Sie so...
Weil das fiel mir jetzt so ein.
Nee, ich weiß gar nicht, wann. Danach gab es da auch noch Untersuchungsausschüsse, allerdings weiß ich jetzt gar nicht, welches der Letzte war.
Ja, aber da sehen Sie, wie dieses Instrument plötzlich zum Alltags...
Ist aber auch ein bisschen traurig, dass man das nicht mehr weiß. Ich meine, jetzt die Bovenschulte, in Bovenschultes Ära gab es noch keinen Untersuchungsausschuss. Das stimmt schon, aber trotzdem.
Naja, und es sollte ja auch eigentlich etwas sein, was ganz, ganz selten vorkommt. Und es ist mittlerweile aber fast üblich geworden, sobald irgendwas jemanden furchtbar ärgert, fordert den Untersuchungsausschuss.
Ja, manchmal ist es auch richtig, bei manchen kommt halt gar nichts. Es gab doch einen Klinikuntersuchungsausschuss auch,
ich glaube, mehr als
aber einen. Da ist auch wenig bei rumgekommen, soweit ich mich hier irgendwie erinnern kann. Zum Staatsarchiv selbst. Ich habe mal auf Ihre Seite geguckt, Sie machen ja viel und vieles wissen, glaube ich, viele Leute nicht. Zum Beispiel haben sich an einer Aktion beteiligt, die mich beeindruckt hat, die heißt Every Name Counts Challenge. Die hat Ende Januar ging das los. Das haben Sie zwar nicht initiiert, aber Sie haben sich drangehängt. Vielleicht können Sie mal ein paar Sätze dazu sagen. Ja. Da war auf freiwillige Arbeit hat das beruht. Da wurden Menschen gesucht aus Bremen, die Lust haben mitzumachen. Vielleicht können Sie mal sagen, was die gemacht haben.
Ja. Und, also die Idee und die Challenge war nicht von uns ausgegangen, von den Arolsen Archives. Ja. Das ist eine Einrichtung, die viele nicht kennen. Ja. Früher hieß die ITS, International Tracing Service. Das ist ursprünglich eine Einrichtung vom Roten Kreuz, die von 11 Signaturstaaten getragen wird, und die Aufgabe hatte, Verfolgte und Verschollene des Zweiten Weltkrieges, also nicht Soldaten, dafür ist die WASDA, die Wehrmachtsauskunftsstelle, sondern also Zivilisten, NS-Verfolgte, KZ-Opfer und so weiter zu finden, wenn die verschollen waren. Also deswegen Tracing Service.
Also nicht nur Opfer des Regimes, sondern alle möglichen
die Zivilisten, die versprengt waren,
ausgebombt waren, wo man bis heute nicht
international
weiß,
aber hervorgerufen durch die Verwerfung der NS-Zeit und des Zweiten Weltkriegs. Und der Sitz von denen ist in Arolsen. Und die waren lange, lange Jahre und Jahrzehnte eine Closed-Shop-Einrichtung, die dann aber als ihre eigentliche Aufgabe erledigt war. Du findest heute niemanden mehr, der lebt und auf dem Zweiten Weltkrieg versprengt wurde. Vor der Frage stand, werden die geschlossen oder nicht. Ja, und dann hat man gesagt, wir machen aus denen jetzt ein Archiv. Denn die haben in den Jahrzehnten in allen deutschen und internationalen Archiven kopiertes und in Mikrofilm überliefertes, dupliziertes Material übernommen oder Originalüberlieferungen und haben ein riesiges Archiv aufgebaut, das aber nicht arbeitet wie ein Archiv, beständerelevant, sondern eher wie eine Detektei nach Personen, nach Personennamen, nach Personendossiers und so weiter. Ja, und die versuchen sich so ein bisschen auch in die Archiv-Community international einzubringen und haben eine tolle Initiative gehabt, also wo sie dann digital dazu aufrufen, dass man sich einloggt, sich anmeldet und dann hilft, Aktenblätter abzuschreiben und damit in die EDV als freiwillige Arbeit einzugeben, Daten und Namen von Menschen, die dort erfasst sind. Und wir haben eine große, ganz, ganz wichtige Datei hier im Staatsarchiv, in der hunderttausende Menschen erfasst sind. Das ist die Auswandererdatei nach 45, wo sehr viele von diesen Displaced Persons, von den KZ-Häftlingen, den NS-Opfern über Bremen, Bremerhaven, Gron, verschiedene Auswandererlager nach Übersee gegangen sind. Sobald die aufs Schiff gingen, waren die hier weg und zuvor wurden die klassisch in einer Karteikarte erfasst, wo Name, Nachname, Herkunftsort, Verfolgungsgrund, ähnliches draufsteht. Und 60.000 dieser Karten wurden in dieser Aktion online gestellt und weltweit haben sich in der Aktionswoche dann tausende Leute eingetragen und ruckzuck war das abgeschrieben.
Also 60.000 Karten aus Bremen,
aus unserem Bestand.
Ihrem Archiv. Ja. Das haben Menschen aber bundesweit oder weltweit haben daran mitgemacht, nicht etwa nur Bremer.
Nein. Also
auf jeden Fall, das ist toll, finde ich, weil ich im Nachhinein betrachtet, hätte ich mich da auch 3-4 Stunden hingesetzt, das abgetippt. Weil das Tolle ist ja, dass nun jeder, also das Endergebnis ist ja, jeder, der Verwandte hat, dass er oder Bekannte oder Freunde von oder irgendjemanden sucht, das eingeben kann und gucken kann, ob irgendwo Spuren sind. Und dieses Every Name Counts ist deswegen auch finde ich, der richtige Titel, weil man immer so Massen, also ja, so Massen von Menschen geht, immer vergisst, dass jede einzelne Gestalt ihre Geschichte
hat. Ja, jeder, ist also ein Universum für sich.
Genau,
ja.
Und dass das für die Familie eben nicht irgendwer in einer großen Menge war, sondern immer noch viele Leute ja nach Spuren suchen. Ja. Ne?
Und das hört sich erstmal einfach an, tolle Idee, es ist es aber gar nicht, ja, weil Sie können sich vorstellen, wenn jetzt, was weiß ich, ein polnisches KZ-Opfer über das Lager Grunda rausgegangen ist, in der Hiskritschikowski, und das macht jemand jetzt aus Indien oder aus den USA, der das umschreibt, kann er sich natürlich verschreiben. Hm. Also deswegen wurde als Sicherung drin eingebaut, dass jetzt nicht nur jede Karte von einmal abgeschrieben wird, sondern jede Karte wird mehrfach abgeschrieben von mehreren Leuten.
Ja, toll.
Und dann gibt es ein Audit darüber, dann wird das gecheckt, ja, damit die Daten am Ende verlässlich sind. Ja, ja. Weil wenn du irgendwelche Leute irgendwas abschreiben lässt, produzierst natürlich du natürlich Phantomopfer und Fehlgänge und sonst was. Ja. Also aber mit anderen Worten, da steckt wirklich nicht nur Herzblut, sondern richtige Arbeit dahinter.
Ja, ja, aber toll, dass das so schnell in einer Woche gemacht war, ne?
Masse macht's.
Ja, ja, aber trotzdem, also so viele Leute sich freiwillig gemeldet haben. Ich dachte immer, das Auswandererhaus hätte schon solche Riesenarchive mit allen möglichen Namen.
Nein, die haben eher duplizierte Datenbanken von den Dingen, die schon vorliegen. Ja. Also die Auswandererforschung, die läuft ja schon seit Jahrzehnten, ja, und da gibt es durchaus große Datenbanken.
Auf jeden Fall eine tolle Aktion, die wahrscheinlich aber dann auch einzigartig war. Die braucht man wahrscheinlich gar nicht mehr, ne?
Also das war jetzt schon eine sehr ungewöhnliche und für uns auch einzigartige Kooperation. Mm.
Dann habe ich gesehen, Ihr Jahrbuch 23, also das erscheint ja immer am Ende des Jahres. Das ist jetzt, da haben Sie sich mit einigen Themen beschäftigt, die mir auch vollkommen neu waren. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich Bremens Geschichte in- und auswendig kenne. Sie haben sich zum Beispiel mit der Bedeutung der Kirche unserer lieben Frauen beschäftigt, die aber früher St. Veit-Kirche hieß. Das werden vielleicht viele Tagebaren wissen. Mir war das zum Beispiel neu. Wie ist das? Ich meine, am wievielten Jahrbuch haben Sie jetzt einen Aufsatz geschrieben?
Ach, das war Plan 30, was ich jetzt gemacht habe.
Ja, ja. Wie kommen Sie da auf Themen oder wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?
Also zu dem Thema bin ich konkret dadurch gekommen, dass die Kirchengemeinde Unserer Lieben Frauen 2020 1000 Jahre Jubiläum gefeiert hat. Also es ist ein Datum, das ein bisschen gesetzt ist. Mhm. Ja, es kann auch 19 oder 21 gegründet worden sein. Ja. Und dann habe ich einen Vortrag gehalten. Oft ist das dann die Initialzündung dafür, dass man sagt, so viel Arbeit, jetzt muss auch was bleiben.
Ja, das ist so
dann
viel
setzt man sich hin und arbeitet es richtig aus und publiziert daraus dann einen Aufsatz.
Mhm. Ja. Für die Gemeinde ist das ja wahrscheinlich auch gut.
Für die war es schön, natürlich. Ja, genau. Ja. Und als Redakteur und Verantwortlicher für das Jahrbuch sehe ich die Aufgabe vom Jahrbuch darin, das ist unsere, also Freie Hansestadt Bremen, landeshistorische Zeitschrift. Also das soll aus allen Epochen, von allen Sparten nach Möglichkeit das, was in dem Jahr geforscht wurde oder davor, auch abgebildet sein. Mhm. Und wir werben da zwar für, aber wir werben keine Aufsätze ein. Ja, wir setzen auch keine Themen, ja, sondern wir warten wirklich auf, also darauf, dass Wissenschaftlerleute, die historisch arbeiten, druckfähige Manuskripte haben. Es gibt einen Redaktionsausschuss, der entscheidet darüber, was reinkommt, was nicht. Ja.
Aber Amateurhistoriker sind, das geht nicht. Ne?
Man doch, auch.
Also ich könnte sagen...
Natürlich,
ich,
ja.
Ich sage jetzt nicht, weil ich wüsste, das gibt uns nicht.
Nein, aber das ist durchaus für Amateure offen.
Doch, die Geschichte des Wieserkurs oder der Bremer Nachrichten, aber es ist wahrscheinlich schon gemacht worden. Ne?
Nee, also gerade das, also... Buchhandel, Verlage, Zeitungen, ist ein großes Feld, wo noch viel gemacht wird. Ja. Und wir haben auch durchaus jetzt Laien oder jetzt keine professionellen Historiker, die mehrfach publizieren. Ja.
Ah ja, wer weiß, ne? Wenn ich mal in Pension gehe, vielleicht kann ich die Geschichte des Wieserkurs oder der Bremer Nachrichten oder beider Zeitungen nochmal aufhören. Die anderen Themen sind die Public-Private Partnership, das ist nicht etwa eine Erfindung sozusagen der finanzschwachen Länder und Kommunen, weiß ich nicht, wann das angefangen hat, 90er, 2000er Jahre ist, sondern auch schon 1923 gab. Darüber hat jemand publiziert. Ich glaube, es gab schon so eine Anleihe, oder es Anleihen gab es ja vielleicht schon wieder, aber so eine Zusammenarbeit von, ich glaube, 1923 oder so war das. Ne?
Ja, da geht es um Bankengeschichte. Ne? Und das ist so ein typisches Beispiel dafür, warum diese Zeitschrift wichtig ist. Das würde man niemals irgendwo unterkriegen, wenn man das drucken will. Mhm. 20, 30 Seiten über eine 20er Jahre bremische Bankengeschichte. Ja. Mhm. Also da muss es eine landeshistorische Zeitschrift geben, die offen ist für sowas, ja, und die das dann auch bringt. Ja. Mhm. Das mag jetzt im Moment unglaublich viele nicht interessieren, aber wenn in 30, 40 Jahren jemand dringend was braucht in dem Bereich, mhm, und es ist dort publiziert worden, nach 5 Jahren steht es ja auch online, mhm, dann hat die Sache ihren Wert in sich.
Na, vor allem ist es interessant, dass sich Geschichte, dass sowas eben keine Erfindung der Neuzeit ist, sondern ja, solche Geschäfte eben schon früher, ja, einem eingefallen ist, wir brauchen Geld, wie können, ja, wir daran kommen? Ne? Also, ja, eine Kommune zum
das
Beispiel.
Das ist so eine Einsicht, zu der man schnell kommt.
Wenn man Historiker ist, ja, ja, auf jeden Fall. Dann, gibt es noch einen Aufsatz zum das Fest der Rose. Das ist irgendwas, was im Ratskeller, ja, stattgefunden hat. Das war mir auch vollkommen neu. Ja. Das ist noch gar nicht so lange her, in 50er Jahren oder
ja,
so.
Ja, das ist in 50er Jahren. Ja, ist eine kleinere Arbeit, ja, zu einer Publikation über den Ratskeller. Ja. Es ist eine Publikation eigentlich gewesen.
Ah, ja. Ach, ja,
ist eine Publikation gewesen. Ja, also das bezieht sich natürlich auf den Rosekeller und den Rosewein. Ja, mhm, und ist auch eine nette Trouvaille zur Kulturgeschichte. Ja. Ah, ja. Also Bremens, mhm, und des Ratskellers und der Weinkultur.
Und das letzte Thema, das war mir auch vollkommen neu, das liegt vielleicht auch an mir, nämlich, dass die Frau von Rudolf Hess in Lilienthal lange gelebt und auch gelebt hat und gestorben ist. Und ihre letzten Lebensjahre, ja, in Lilienthal verbracht hat. Das ist ein Aufsatz von Elke Steinhöfel. Und das wusste ich zum Beispiel nicht.
Ja.
Und ich glaube, das wissen viele Bremer wahrscheinlich auch nicht. Also Leute, die sich viel mit Geschichte beschäftigen, wahrscheinlich schon, aber viele nicht. Das ist auch wirklich ein interessantes Thema. Was hat Frau Steinhöfel denn da rausgefunden?
Also zunächst mal
die Tatsache, sie war immer noch Nationalsozialistin, glaube ich.
Und das ist, ja, also das, ja, macht Ilse Hess auch interessant. Eigentlich wäre das ja völlig banal und völlig, mhm, egal, ja, wo die Frau, ja, von, ja, irgendeiner NS-Satrapen verstorben ist.
Sippenhaft, ja, auch immer schwierig.
Ja, und es wird auch schwierig dann, mhm, diesen Leuten sozusagen hinterher zu krabbeln bis ins Äußerste, ja, bloß um am braunen Schauder teilzuhaben.
Ja, ja, genau, ja, das stimmt.
Aber Ilse Hess, und das ist mir bei, als Redakteur, liest man die Sachen ja und berät dann noch, da könnte man noch was, mhm, nacharbeiten. Ich habe hier Abbildungen. Und was mir dabei also bewusst wurde, ja, dass Ilse Hess wahrscheinlich die verbissenste und bösartigste NS-Anhängerin war bis zu ihrem, ja, Tod. Ja, also von all den Leuten aus dem Umfeld. Also sie hat dann in Bayern gelebt, ja, mhm, und ist hier verstorben, weil es verwandtschaftliche Beziehungen gab. Und es gibt eine ganz frühe Hess-Connection nach Bremen. Mhm. Die haben sich immer eigentlich nur im bayerischen Raum bewegt. Ja, also waren immer in der Hauptstadt der Bewegung. Mhm. Ja, und Hess war dort zu Hause. Aber die Nordische Kunsthochschule, der Schwiegersohn von Hess war hier, ah, ja, Professor. Mhm. Und dadurch gab es früh eine Verbindung nach, mhm, Bremen und auch durch andere Dinge. Und nach der Verhaftung von Hess hat also sie, Ilse Hess, viele, viele Bücher rausgebracht, ja, in denen also auf den Häftling von Standau, auf die Siegerjustiz, ja, auf die ungerechte, mhm, den ungerechten Umgang mit den NS-Akteuren umgegangen wurde. Und sie hat eine Pension in Bayern betrieben, die so ein kleines Epizentrum, mhm, für Treffpunkte brauner Elite, braune Elite war. Mhm. Ja. Mhm. Insofern jetzt eine wirklich schillernde, ja, braun schillernde Gestalt. Mhm. Ja.
Wann ist die nach Lilienthal gezogen?
Das ist kurz vor ihrem Tod gewesen. Ich habe die Daten jetzt nicht im Kopf. Ja. Mhm. Es war nicht lange. Ja. Mhm. Also und insofern ist es auch wirklich jetzt
und purer Zufall, muss man so sagen.
Berührungspunkt. Ja.
Verwandtschaftszufall.
Es ist nicht mehr und nicht weniger, ja, aber genug, um zu sagen, ja, das ist eine Episode, mhm, ja, der bremischen Geschichte und, ja, ja, und unserer Nachbarschaft. Und, mhm, das kann man darstellen.
Ja, auf jeden Fall. Also, mir war das auf jeden Fall neu. Und dann habe ich noch gesehen, der Tag der Archive, der ist ja noch gar nicht so lange her.
Ja.
Dass da ging es um Essen und Trinken. Auch da muss ich gestehen, ich war nicht da, sonst hätte ich mir natürlich selber ein Urteil machen können und davon geschwärmt wahrscheinlich. Aber das Thema Essen und Trinken, ich glaube, wenn man erstmal hört, Tag der Archive, geh doch mal in Staatsarchiv, würden viele denken, oh, ich weiß nicht, ne, ist das was für mich? Aber Essen und Trinken, da kann natürlich jeder mitreden. Und ich habe das Plakat gesehen, da war zum Beispiel die Speisekarte des Ratskellers, schon alleine sich sowas anzugucken, wie sich sowas ändert. Ich glaube, die ist natürlich aus dem 19. oder sogar, ja, 19. Jahrhundert, ja, wahrscheinlich. Ne? Das ist ja total interessant. Erzählen Sie doch mal ein bisschen von dem, was man da leider verpasst hat.
Ja, also das Thema wird bundesweit festgelegt immer durch eine Abstimmung, mhm, über den VDA, unseren Berufsverband. Und Essen und Trinken dachte ich erst doch, ach je.
Ja, und ich bin genau andersrum.
Und,
ja,
und habe mich dann auch erstmal gar nicht so sehr drauf eingelassen. Und 2 Wochen vor dem Tag hat es mich dann gepackt. Ja. Und dann habe ich also wirklich nochmal eifrig auch Vitrinen bestückt, weil ich einfach das toll fand. Also ein Knüpfpunkt, ja, Ratskeller zum Beispiel. Wir haben zwei große Ratskellerbestände im Ratsarchiv und von der GmbH mit hunderten Speisekarten und Weinkarten. Mhm. Ja. Und auch Weinetiketten aus dem 19. Jahrhundert, aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Mit lauter Putten, so dicken Kindern.
Und
ne,
die dicken wahrscheinlich Kindern und so. Oder auch davor schön so klassizistisch noch, so um 1800, 1820. Mhm. Ja. Das ist Kulturgeschichte ein bisschen so wie Modegeschichte. Ja. Mhm. Jemand sagte mal, das ist das Kleid des Weins.
Ja, ah, ja, Etikett, ja, das ist hübsch. Ja.
Schönes Bild.
Mhm, ja. Auf jeden Fall.
Also das war zum Beispiel ein Thema. Dann wir edieren demnächst das Ratsdenkelbuch. Das wird in den nächsten Wochen rauskommen. Ist die größte Geschichtsquelle im Ratsarchiv. Also 1395 angelegt vom Rat, damit man alles reinschreibt, was bedenkenswert ist und bedacht werden soll. Und da ist eine Schadensliste drin, wo die Vitalienbrüder ein Bremer Schiff überfallen haben und dann die Kaufleute ins Ratsdenkelbuch eingetragen haben, was auf dem Schiff an Ladung war und wie viel das wert war. Mhm. Und da sieht man genau, dass da vor allen Dingen Lebensmittel transportiert wurden. Also Heringe, Butter, Schmalz, Kabeljau, immer mit der Wertangabe. Ah, ja. Salz, Mehl. Ja. Mhm. Dann hatten wir Rechnungsbücher aus dem Kornhaus. Das ist ein großes Thema gewesen. Ja. Mhm. Heute sind wir gewohnt, Essen und Trinken fast umsonst zu kriegen. Uns keinen Kopf machen zu müssen, ob das vergammelt oder nicht. Wir wären es ja eh weg. Mhm. Während früher Getreide schon allein ein großes Thema war. Wie kriege ich es schädlingssicher über den Winter? Mhm. Dass es nicht schimmelt, dass es nicht gammelt. Mhm. Salz, unverzichtbares Grundnahrungsmittel. Wir versuchen alle, Salz weniger zu essen. Mhm. Und früher wusste man gar nicht, wo man es herkriegt.
Ja, ja, das stimmt.
Und es ist aus Südfrankreich gekommen, ja, aus Lüneburg hier vor allen Dingen und war schon ein internationalen Handelsartikel, ja, was sich auch in den Rechnungsbüchern der Kaufleute zeigt.
Ja. Naja, und dann Bremen als Handelsstadt, sowieso mit Gewürzen, Kaffee, Tee,
Lehm
und Lebensmittel.
Das haben wir angedeutet mit Kaba und Haag. Ja, also zwei moderne Bremer Aushängeschilder, die beide aber sehr, sehr deutlich zeigen, was für ein Genie Roselius im Geschäftsgebaren war. Ja, und der ja nun aus dem vielen Gewinn, die er aus seinem Unternehmen gezogen hat, immerhin die Böttcherstraße uns hinterlassen hat. Also ohne Essen und Trinken
ohne
und
Kaba
gute Geschäfte hätte es das nicht gegeben. Ja. Und die Kaba ist so bei den Beständen ein kleiner Liebling von mir geworden.
Ja, kann ich mir vorstellen. Damit ist man
auch kennen den. Ja, ja. Ja. Und ist eine Erfindung der 30er Jahre. Heißt eigentlich Kakao- und Bananentrank.
Ah, ja.
Da ist gar keine Banane mehr drin. Kaba, das ist die Abkürzung.
Ja, ja.
Und der Werbeslogan war, Mutti, gib mir Kaba, Kaba stopft nicht. Weil Roselius es geschafft hat, die Schokolade, so wie er den Kaffee von seinem lebensbedrohlichen Herzinfarktrisiko durch die Entkoffeinierung weggenommen hat, hat er die Schokolade von ihrem Trägheitsvorurteil durch Kaba weggenommen. Er hat also eine leicht lösliche, milchlösliche Pulver erfunden, das dann konsequent auch weltweit beworben wurde mit gesundheitsförderlich, stopft nicht.
Ja, interessant, ne? Weil Banane und Schokolade, denkt man ja, mehr stopfen geht im Prinzip nicht.
Höchstens noch Pumpernickel oder sowas.
Auf jeden Fall ist das ja toll, finde ich, wenn solche sehr volksnahen Themen eigentlich aufgegriffen werden, um diese Scheu oder diesen Abstand von Leuten, die vielleicht denken, die schon mit dem Staatsarchiv oder denken, was soll ich da? Funktioniert das denn auch? Kommen dann tatsächlich viel mehr Leute? Lassen sich von diesem Motto dann auch ansprechen?
Jein. Also jetzt an dem Tag selbst sind die meisten, glaube ich, gekommen, weil wir gesagt haben, erstens Tag der offenen Tür, sie können frei, das haben wir noch nie gemacht vorher, im Magazin sich bewegen und in den Werkstätten. Ja. Also wir hatten zwar überall Leute, denen ist nicht was passiert, aber wo wir früher immer dann, jetzt sind 10 zusammen, jetzt können wir eine Führung machen, bitte beieinander bleiben, konnten die jetzt wirklich zwischen den Regalen rumstromern. Ja. Und das hat den Menschen, glaube ich, total gut gefallen. Dann haben wir immer einen Bücherflohmarkt.
Das hat gut funktioniert wahrscheinlich.
Das hat sehr gut funktioniert.
Wieder machen.
Das machen wir bestimmt wieder
gut.
Genauso.
Mhm.
Ja.
Ja, ist gut.
Und dann hatten wir einen Bücherflohmarkt und für die Bremensiensammler ist es immer ein wichtiger Termin. Mhm. Ja. Und wir hatten dann jetzt 300 Besucher. Ja. Das ist ganz gut.
Ist
das ist jetzt
gut.
Auch keine Riesenresonanz, aber schon 500 hätten wir so gar nicht mehr handeln können.
Mhm. Ja, also das heißt, weil man passt das eigentlich.
Es hat sehr gepasst.
Ein paar hätten noch kommen können.
Ja, genau.
Wissen Sie schon, wann im nächsten 2024 Tag der Archive ist?
Das ist immer das erste Märzwochenende und alle 2 Jahre.
Ah ja.
Also das nächste wird 26 sein.
Erst 26.
Genau.
Ja. Ah ja. Ja gut, dann können die Leute, dann die 100 Leute, die noch kommen dürfen, können sich dann den Termin schon mal vormerken.
Genau.
Ich wusste gar nicht, dass es nur alle 2 Jahre ist.
Ja.
Obwohl das ja ganz gut ist. Ne?
Weil das ist
ja
ganz okay. Arbeit. Es schleift sich ab. Ja. Und wir können auch nicht jedes Mal irgendwie uns neu erfinden. Ja. Das ist ein guter Rhythmus.
Ja. Apropos Arbeit. Ich wollte vorhin schon fragen, was das bedeutet, wenn ein neues Archiv gebaut wird. Aber da brauchen wir erstmal nicht drüber zu reden, weil es ist ja nicht mehr dieses Jahr oder geschweige denn nächstes Jahr bezugsfertig. Welche Arbeit? Oder gibt's da, haben Sie schon irgendwas in Kartons gepackt, was Sie wieder auspacken müssen? Ich hoffe nicht.
Nein, also nee, das ist ja erstmal, ist es ja...
die Bauphase dauert ja auch eine Weile.
Die Bauphase dauert und dann ist es ja... Es soll ja ganz lange leer sein, weil es ja Jahrzehnte alles aufnehmen muss. Ja. Wir werden aber den Bunker auflösen. Und das ist schon eine Riesennummer, weil wir dann 3.000 bis 4.000 Regalmeter umräumen müssen.
Da können Sie doch auch Freiwillige gebrauchen, oder?
Da könnten wir auch Freiwillige gebrauchen.
Das
aber ich wage es mir nicht vorzustellen, wenn das dann abgeht.
Nee, ich dachte, die helfen einfach Kartons tragen oder einfache
Dinge. Ja, also das wird wirklich eine, das wird logistisch schon eine Aufgabe. Ja. Mhm. Aber die, wahrscheinlich wird das auch lang dauern, weil wir das neue Gebäude auch einfahren müssen. Das muss klimatechnisch 100% sicher sein, weil wir ja auch die Dinge aus dem Bunker bringen. Die sind zwar dort kuschelig und sicher, aber die dürfen auf keinen Fall zu feucht sein. Ja,
das wäre echt eine
Aufgabe, die lang dauert.
Ja, verstehe. Ja, das waren so meine Fragen, Herr Elmshäuser. Es ist sehr interessant, auch wenn wir mit dem aktuellen Domshof angefangen haben. Aber ich glaube, viele, also es macht schon Sinn, sich mit dem Staatsarchiv mal zu beschäftigen, wenn es auf der Homepage ist. Ne?
Ja.
Also da findet man viel über Bremen, was auch jedermann ansprechen könnte. Und der Domshof, die Debatte darüber wird wahrscheinlich auch irgendwie im Staatsarchiv
Davon gehen wir aus, aber da sorgen wir jetzt noch nicht für.
Nee. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.